SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Nach den Attentaten von Brüssel wird das Profil der Täter immer schärfer und deutlicher. Grundsatzfragen muss sich die EU gefallen lassen. Wie zusammenbleiben, wenn man so ganz andere Einstellungen hat zu Terrorbekämpfung und Flüchtlingspolitik? Das Gespräch. Chinesen sind Meister im Kopieren. Doch jetzt kommt zum bloßen Kopieren das Studieren hinzu.
We are not copy, we are study. You understand? Study, it's not copy.
Das chinesische Rezept, der neueste Film von Jürg Neuenschwander im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Isabel Meissen. Sie hat die Nachrichten.
Der mutmaßliche Islamist Salah Abdeslam, der in die Anschläge von Paris im November verwickelt sein soll, will sich nicht länger gegen die Auslieferung nach Frankreich wehren. Das sagte Abdeslams Anwalt gegenüber Medienvertretern. Sein Mandant wolle so schnell wie möglich von Belgien nach Frankreich, um sich dort zu erklären. Abdeslam war letzte Woche in Brüssel festgenommen worden. Die Behörden hatten monatelang nach ihm gefahndet. Nach dem Anschlag am Flughafen Brüssel-Zaventem streicht die Fluggesellschaft Swiss bis und mit Ostermontag sämtliche Flüge nach Brüssel. Um Fluggäste dennoch an ihr Ziel zu bringen, bietet die Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa Shuttlebusse von Frankfurt nach Brüssel an. Wann die Flüge wieder aufgenommen werden können, hänge von der Lage vor Ort ab, sagte eine Swiss-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA. Der Konzernchef der Credit Suisse, Tidjane Thiam, hat im letzten Jahr 4,6 Millionen Franken verdient. Dies steht im Vergütungsbericht der CS. Thiam trat seinen Posten Mitte Jahr an. Sein Lohn beträgt, hochgerechnet auf das ganze Jahr, etwa gleich viel wie jener seines Vorgängers Brady Dugan. Zum Lohn für 2015 erhielt Thiam zudem Aktien im Wert von 14,3 Millionen Franken. Der Kanton Obwalden darf von Ferienhausbesitzern, die außerhalb des Kantons wohnen, nicht länger eine Tourismusabgabe verlangen. Das hat das Bundesgericht entschieden und ein Urteil des Obwaldener Verwaltungsgerichts aufgehoben. Es sei mit dem Rechtsgleichheitsgebot nicht vereinbar, eine solche Abgabe nur von außerkantonalen Ferienhausbesitzern zu verlangen, nicht aber von solchen aus Obwalden. Das Bundesgericht gab mit dieser Begründung zwei Personen aus den Kantonen Luzern und Schwyz recht, die Eigentümer eines Ferienhauses im Kanton Obwalden sind. Minergiehäuser verbrauchen in der Praxis mehr Energie als auf dem Papier. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für Energie. Für die Studie wurden die gesetzlichen Baustandards erstmals kontrolliert, denn das Label Minergie wird gestützt auf den geplanten Energieverbrauch gegeben und nicht aufgrund des effektiven Wertes. Die Gründe für die Diskrepanz seien vielfältig. Unter anderem wirke die Heizung nicht wie gewünscht oder es würden falsche Einstellungen vorgenommen. Untersucht wurden mehr als 200 Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Verwaltungsgebäude. Die Schweizerische Nationalbank hatte Ende letzten Jahres Währungsreserven in der Höhe von umgerechnet 600 Milliarden Franken in ihren Büchern. Der Bestand an fremden Währungen stieg letztes Jahr um rund 80 Milliarden, wie dem Geschäftsbericht der SNB zu entnehmen ist. Der Anteil Gold an den Währungsreserven lag Ende 2015 bei 5%. Die Nationalbank setzt bei ihren Reserven immer weniger auf Gold. 2008 lag der Anteil des Edelmetalls noch bei 40%. Syrische Regierungstruppen sind offenbar in die antike Oasenstadt Palmyra vorgedrungen. Dies melden die syrische Armee und die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den Rebellen nahesteht. Die Offensive zur Rückeroberung Palmyras läuft seit Anfang März und wurde zu Beginn durch russische Luftangriffe unterstützt. Seit Mai letzten Jahres wird Palmyra von der Terrormiliz IS kontrolliert. Das Wetter. Heute scheint häufig die Sonne bei 10 Grad im Norden und 18 Grad im Süden. Im Flachland gibt es auch Wolken. Morgen ist es vor allem im Norden bewölkt. Im Laufe des Tages beginnt es verbreitet zu regnen.
Wer tut so etwas, fragt man sich nach den Attentaten wie denen in Paris im November oder denen jetzt in Brüssel. Die Fahndungserfolge der letzten Tage geben dazu einige Antworten, sie werfen aber auch sehr unangenehme Fragen auf. Urs Bruderer fasst zusammen, was man weiß über die Täter und was nicht.
4 oder 5 Täter waren in Brüssel am Werk. 3 sind identifiziert. Sie wuchsen alle in Brüssel auf, ihre Eltern kommen aus dem Maghreb, sie waren alle noch keine 30 Jahre alt. Und sie fielen während Jahren nicht durch besonders tiefe Gläubigkeit auf, sondern durch ihre Neigung zu kleineren und größeren Delikten. Ihre Gedanken verhedderten sich nicht in Koransuren, sondern in Plänen für Raubüberfälle und Autodiebstähle. Und noch eines haben ihre Biografien gemeinsam. Alle waren sie eine Weile als Krieger in Syrien. Viele der Männer, die im November in Paris 130 Menschen umbrachten, haben ähnliche Biografien. Und man kannte sich. Das ist ein wichtiges Ergebnis der bisherigen Ermittlungen. Einer der Täter von Paris, der jetzt in Belgien im Gefängnis sitzt, versteckte sich eine Weile in einer Wohnung, die wiederum von einem Brüsseler Täter gemietet worden war. Und der Mann, der die Sprengstoffgürtel baute, die in Paris explodierten, sprengte sich wohl am Dienstag auf dem Flughafen Brüssel selber in die Luft. Das sind starke Indizien dafür, dass in Paris und Brüssel ein und dieselbe terroristische Zelle am Werk war. Wie groß diese Zelle ist, lässt sich nicht sagen. Mindestens ein Täter, vielleicht aber auch mehr, sind noch auf der Flucht. Und man kann nicht ausschließen, dass es weitere Komplizen gab. Vor allem aber gibt es in Europa und insbesondere in Belgien noch viele junge Männer mit ähnlichen Biografien wie die der bereits identifizierten Täter von Brüssel. Neue Zellen könnten also entstehen. Zumal man noch nicht wirklich weiß, wann, wo und wie genau aus jugendlichen Kleinkriminellen radikale Selbstmordattentäter werden. Erst wenige Experten haben sich bis jetzt mit dieser Frage befasst. Etwa ein Forscher der Uni Oxford. Er kam zum Schluss, nicht der Glaube radikalisiert die jungen Männer, sondern Freunde und Kollegen tun das. Und wichtig ist auch der Umstand, dass der Islamische Staat weiß, wie man frustrierte Jugendliche anspricht. Der Glaube wäre demnach nur das Schmiermittel auf den letzten Metern zur verzweifelten Tat. Die Ermittlungen der belgischen Behörden deuten auch immer stärker darauf hin, dass die Mitglieder dieser Zelle sich nach den Anschlägen von Paris in Brüssel während Monaten versteckt halten konnten. Und das, obwohl man sie zum Teil intensiv suchte. Da kommen noch weitere unangenehme Fragen zu, auf die Behörden, aber auch auf das Umfeld der Täter, ihre Bekannten und Verwandten.
Urs Bruderer. Schwierigkeiten wirken oft vereinigend. Wenn große Gefahr droht, stehen Menschen oft zusammen. In Paris nach den Attentaten, in Brüssel auch. Was die Menschen tun, schaffen die Politiker oft nicht. Statt zusammenzustehen, ziehen sie Mauern hoch. Mit nicht absehbaren Folgen für die EU. So sagte die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo, Polen werde nach den Terroranschlägen keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Oliver Washington in Brüssel, muss man davon ausgehen, dass weitere Staaten sich Polens Haltung anschließen?
Das ist sehr gut möglich. Die Frage ist, wie offen sie das deklarieren werden oder ob sie sich einfach so verhalten werden. Bereits beim bisherigen System, wonach Flüchtlinge von Griechenland und Italien auf andere Länder verteilt werden können, haben immer mehr Länder in letzter Zeit Flüchtlinge zurückgewiesen, weil sie Sicherheitsbedenken haben, weil sie einen konkreten Flüchtling als Sicherheitsproblem sehen. Das hat mir EASO, die Europäische Asylunterstützungsbehörde, so bestätigt. Und ich gehe davon aus, dass diese Befürchtungen nur nochmals zunehmen werden und dass dies auch die Bereitschaft von anderen Ländern untergräbt, nun von der Türkei Flüchtlinge zu übernehmen.
Ja, Stichwort Türkei. Was bedeutet es fürs Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei, wenn jetzt die EU oder auch Teile von ihr nicht wie abgemacht einen Teil der Flüchtlinge aufnehmen?
Das wäre ein großes Problem. Das ist ja die Gegenleistung der EU. Die EU schickt die Flüchtlinge zurück. Dafür übernimmt sie direkt Flüchtlinge aus der Türkei, um die Türkei zu entlasten. Und wenn das nicht wie vorgesehen passieren könnte oder würde, dann könnte die EU ihre Verpflichtung eben nicht wie vorgesehen einhalten. Dann würde dieses Abkommen, so problematisch dass es auch ist, wohl in sich zusammenbrechen, gleichsam kollabieren.
Nun scheinen ja 2 der Attentäter gar nichts mit Syrien oder mit Flüchtlingen zu tun haben. Wir haben es gehört, die sind in Belgien aufgewachsen, sie waren der Polizei bekannt. Das heißt, nicht nur bei der Flüchtlingsbekämpfung, sondern auch bei der Terrorbekämpfung hat die EU wirklich ein Problem.
So ist es. Beim Terrorismus sind es ganz unterschiedliche Probleme. Ich möchte hier einfach 2 Problemzonen erwähnen, sozusagen exemplarisch. Das eine betrifft das Herumreisen innerhalb des Schengen-Raumes, dass wir als Bürgerinnen und Bürger frei von Belgien nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz reisen können. Das ist ein enormer Gewinn, das aber wohl auch der Paris-Attentäter Salah Abdeslam frei von Belgien nach Deutschland, Österreich, weiter nach Ungarn reisen konnte und auch wieder zurück, um dort mögliche Terroristen zu treffen, ist ein enormes Sicherheitsproblem. Das darf nicht sein. Und die zweite Problemzone, die ich erwähnen möchte, betrifft die Schengen-Außengrenze. Hier funktioniert die Kontrolle auch der legalen Einreise noch nicht so, wie sie funktionieren müsste. Da gibt es Lücken. Und auch das ist ein Problem und die müssten gelöst werden.
Früher hieß es immer wieder, die EU wächst an den Problemen, die sie hat, an den Widerständen. Droht sie jetzt an dieser Doppelbelastung, Flüchtlinge und Terror zu zerbrechen?
Also die ganz große Gefahr ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger als Folge dieser Krisen und als Folge auch der Defizite der EU, die ich erwähnt habe, von Europa abwenden, dass sie dann rechtspopulistische Parteien wählen. In einzelnen Ländern, in Polen, wir haben darüber geredet, sind sie an der Macht und dort torpedieren sie europäische Lösungen. In anderen Ländern bilden sie eine so starke Opposition, dass sie die Regierungen unter Druck setzen können. Frankreich ist ein Beispiel. Da spricht die Regierung im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise zwar von Solidarität mit den anderen Mitgliedstaaten, insbesondere mit Deutschland, aber bis anhin hat sich Frankreich nicht so verhalten. Und diese, ich würde mal sagen, diese wachsende Unterstützung der rechtspopulistischen Parteien, das lähmt Europa oder konnte Europa weiter lähmen bei Problemen, die nur gemeinsam gelöst werden könnten. Ob die EU daran zerbricht, Sie haben es selber gesagt, bis jetzt hat die EU die Krisen immer bewältigen können. Und ich möchte dem eigentlich nichts weiter beifügen. Ich möchte das mit dieser sozusagen historischen Analyse bewenden lassen.
Danke für die Einschätzungen, Oliver Washington in Brüssel. Und das erwartet Sie im Rendezvous noch bis um 1. Der CS-Chef entlässt 6.000 Angestellte, kassiert selbst aber 18 Millionen Franken. Rechtlich und ethisch okay? Wir fragen nach. Schuldig am Tod von 8.000 muslimischen Männern und Jugendlichen in Srebrenica. Das wirft die Anklage dem früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic vor. Rückblick auf einen langen, schwierigen Prozess. Aufstand gegen die Obrigkeit. Im Baselbiet wehren sich die Gemeinden mit einer Volksinitiative gegen ihre eigene Kantonsregierung. Und wenn man gegen sich selbst klagt, beziehungsweise gegen die nicht so schmeichelhafte Darstellung von sich in Computerspielen, noch vor 1. Die Credit Suisse ist stark unter Druck, wie gestern bekannt wurde, noch stärker als angenommen. 6.000 Stellen werden gestrichen und nun wird bekannt, wie viel der neue Konzernchef verdient, Tidjane Thiam. Aufs Jahr gerechnet ist das etwas über 9 Millionen Franken. Frage an Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion. 9 Millionen pro Jahr für einen Bankchef. Ist jetzt das viel oder wenig im Vergleich jetzt zum Beispiel zum UBS-Chef?
Ich würde sagen, durchschnittlich für den Chef der zweitgrößten Schweizer Bank. Man könnte auch sagen, branchenüblich. Bei der direkten Konkurrenz der UBS gab es über 14 Millionen für den Konzernchef Sergio Ermotti. Allerdings muss man schon auch festhalten, die Lohntüten auf der Chefetage der CS, die bleiben gut gefüllt. Und dies, obwohl es der Bank schlecht geht. Sie hat einen herben Verlust eingefahren letztes Jahr und auch im noch laufenden ersten Quartal dieses Jahres dürfte sie erneut rote Zahlen schreiben.
Nach dem schlechten Ergebnis des letzten Jahres hat CS-Chef Thiam auch versprochen, er werde auf Teile seines Lohns verzichten. Hält er sich an das Versprechen?
Thiam verzichtet tatsächlich auf einen Teil seines ursprünglich abgemachten Lohns. Er hat von sich aus beantragt, die variable Vergütung, also seinen Bonus, um 40% zu kürzen. Neu sind es noch 2,9 Millionen Franken Bonus. Auch das ist zwar immer noch viel Geld, aber eben nicht ganz so viel, wie Thiam ursprünglich hätte bekommen sollen. Dazu kommt natürlich noch der Fixlohn von 1,7 Millionen, macht zusammen 4,6 Millionen Franken Lohn für 6 Monate Arbeit.
Zu diesem Lohn bekommt Thiam noch mehr Geld von der CS, so etwas wie eine Ablösesumme, und diese, sagen wir, Transfersumme ist ein stolzer Betrag von über 14 Millionen Franken zusätzlich. Früher gab es ja goldene Fallschirme als Abgangsentschädigungen. Hier gibt es so etwas wie Vorschusslorbeeren. Ist jetzt das 3 Jahre nach Annahme der Abzockerinitiative nicht geregelt und verboten?
Die Frage stellt sich in der Tat, denn mit der Abzockerinitiative sollten ja nicht nur Abgangsentschädigungen unterbunden werden, sondern auch Vergütungen im Voraus. Nur diese 14,3 Millionen für Thiam sind rechtlich gesehen eben keine Vergütungen im Voraus. Die CS springt quasi nur ein für den früheren Arbeitgeber Prudential. Sie zahlt nun Thiam den Bonus, den er sonst von Prudential bekommen hätte, für seine Leistungen in der Vergangenheit. Rechtlich ist das also in Ordnung. Allerdings bei der bevorstehenden Aktienrechtsrevision dürften solche Ablösungszahlungen nochmals zu reden geben, weil sich eben doch viele Leute, auch Parlamentarier, daran stoßen.
Danke für die Einschätzungen, Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion. Und mehr zu diesem Thema gibt's am Abend im Echo der Zeit. Heute um 14 Uhr beginnt in Den Haag die Urteilsverkündung im Prozess gegen Radovan Karadzic. Der ehemalige bosnische Serbenführer gilt als einer der Hauptverantwortlichen für das Massaker von Srebrenica und für die Belagerung von Sarajevo in den 90er Jahren. In den letzten 5 Jahren wurde ihm deswegen der Prozess gemacht. Elsbeth Gucker mit einer Rückschau auf den jahrelangen Prozess.
All right, we will have it.
Bitte alle aufstehen. 497 Mal wurden die Anwesenden im Gerichtssaal aufgefordert, sich zu erheben, wenn die Richter einmarschierten. 497 Tage lang wurde die Causa Karadzic in Den Haag verhandelt. Tausende Dokumente wurden präsentiert und fast 600 Zeuginnen und Zeugen traten auf. Unter ihnen auch jener Geheimzeuge, der das Foltern und die Massenexekutionen in Srebrenica wie durch ein Wunder überlebt hatte. Ankläger Alan Teager erzählte dessen Geschichte im Gerichtssaal so.
Many of the men were so thirsty that they were screaming, give us water and then kill us. They were ordered off the trucks 5 at a time, ordered to lie down and shot.
Eindrücklich war auch die Aussage jenes Mannes, dessen Familie von Karadzics Truppen vertrieben wurde und der mit ihnen nach Sarajevo flüchtete. Dort wurde seine Frau von einem Scharfschützen erschossen, als sie Milchpulver holen wollte. Es waren vor allem diese mutigen Männer und Frauen, die mit ihren Aussagen die ungeheure Brutalität der Verbrechen deutlich machten. Damit, mit all diesen Zeugnissen, sei er zuversichtlich, dass die Beweislast gegen Karadzic ausreichen werde, sagte Chefankläger Serge Prametz.
Wir haben Beweise vorgelegt in Bezug auf über 100 individuelle Straftaten, bei denen tausende Menschen ihr Leben verloren haben, massive Vergewaltigungen, Zerstörung von Moscheen und so weiter. Wir werden sehen, ob wir Verurteilungen in all diesen Straftatbeständen bekommen oder nicht.
Karadzic hat sich als einer der ganz wenigen selber verteidigt. Die Tribunalregeln erlauben das. Natürlich stand ihm im Hintergrund ein ganzes Beraterteam zur Seite. Im Gerichtssaal jedoch agierte er alleine. Er habe seine Sache nicht schlecht gemacht, attestiert ihm Chefankläger Prametz.
Wie manche meiner Kollegen sagen würden, wir haben schlechtere professionelle Anwälte vor Gericht gesehen als das, was er als Arbeit gezeigt hat.
Die Richter des Jugoslawien-Tribunals in Den Haag haben in den letzten Jahren mehr als 80 Schuldsprüche gefällt. Aber die Prozesse gegen Radovan Karadzic und seinen General Ratko Mladic sind die wichtigsten Verfahren in der Geschichte dieses Jugoslawien-Tribunals.
Sicherlich aufgrund der Rolle, die beide gespielt haben in dem Krieg in Bosnien und Herzegowina, aber auch für die Symbolik, für die beide stehen, Karadzic, den viele noch in Erinnerung haben in Bezug auf die politischen Reden, die er gehalten hat, was ja sehr, sehr stark als Hassreden betrachtet werden kann. Er hat sicherlich eine sehr sichtbare Rolle gespielt auf politischer Ebene, was dazu geführt hat, dass es so viele 10.000 Opfer gegeben hat.
Mit dem heutigen Urteil wird das Kapitel Karadzic aber nicht abgeschlossen. Es liegt auf der Hand, dass Verteidigung und möglicherweise auch Anklage in Berufung gehen werden. Das Urteil der zweiten Instanz wird in frühestens 2 Jahren kommen.
Wie viele Schweizer Kantone kämpft auch Baselland mit Geldproblemen. Schon seit 7 Jahren schreibt der Kanton rote Zahlen und trotz neuer Sparpakete ist es nicht besser geworden. Nun hat der Kanton angefangen, auf dem Buckel der Gemeinden zu sparen, was sich diese aber nicht bieten lassen. Patrick Künzle.
Dieter Forter ist kein Mann der lauten Worte. Der freisinnige Gemeindepräsident von Läufelfingen weiß sich jedoch für seine Gemeinde zu wehren, notfalls auch mit radikalen Mitteln. Um zu verhindern, dass beim öffentlichen Verkehr der Rotstift angesetzt wird, zieht er den Kanton vor Gericht.
Ja, ist ein starkes Mittel und ist ja auch unschön. Ich mache das nicht gerne, dass man eine Verfassungsklage einreichen muss, aber wenn keine andere Wahl mehr bleibt, dann bin ich dazu verpflichtet und auch gewählt von meinen Einwohnern.
Bei diesem Streit geht es konkret um Zug- und Busverbindungen ins Oberbaselbiet, die der Kanton streicht. Dazu seien die betroffenen Gemeinden nicht angehört worden, sagt der Gemeindepräsident. Daher habe er stellvertretend für alle Gemeinden eine Verfassungsklage eingereicht. Dieser Fall ist nicht der einzige Streit zwischen Gemeinden und Kantonen im Baselbiet. Heftig gestritten wird auch um mehrere Millionen Franken für die Pflegefinanzierung. Dieses Geld hat der Kanton den Gemeinden versprochen, nun will er es nicht mehr auszahlen, um Geld zu sparen. Für Urs Hintermann, Gemeindepräsident von Rainach, ist das ein Affront.
Wenn man ganz klar sagt, wir erstatten euch Gelder zurück und dann hält man eben nicht Wort, dann kostet das die Gemeinden sehr viel Geld und was mindestens so schlimm ist, das Vertrauen ist natürlich auch abhanden gekommen. Wir haben Mühe, dem Kanton zu glauben, wenn er sein Wort nicht hält.
Auch in diesem Fall haben sich mehrere Gemeinden zusammengeschlossen, um gegen den Kanton zu kämpfen. Sie lancieren eine Initiative, um sich die Millionen nun halt über eine Volksabstimmung zu holen. Bei beiden Konflikten geht es letztlich um das Gleiche. Die Gemeinden haben den Eindruck, dass der Kanton seine finanziellen Probleme auf ihrem Buckel lösen will. Urs Hintermann, der SP-Gemeindepräsident von Rainach, glaubt den Grund dafür zu kennen. Der bürgerlich dominierte Kanton wolle um jeden Preis eine Steuererhöhung vermeiden. Vor allem im Kantonsparlament sei dies zu spüren.
Im Landrat ist das momentan schon fast eine Frage der Ideologie. Also Steuern, das ist ein absolutes Tabu, die zu erhöhen.
Um die Steuern nicht erhöhen zu müssen, nehme der Kanton in Kauf, dass es den Gemeinden finanziell immer schlechter gehe, lautet die Kritik. Das stimmt nicht, sagt beim Kanton Finanzdirektor Anton Lauber. Der Kanton Basel-Land versuche, seine Finanzprobleme so zu lösen, dass es für alle stimme.
Letztendlich geht es darum, dass weder die Gemeinden noch der Kanton die Steuern erhöhen müssen. Und ich denke, letztendlich ist es ja immer der Steuerzahler, der die Zeche bezahlt, sei das jetzt auf kantonaler oder auf kommunaler Ebene.
Das heißt, falls sich die finanziellen Probleme im Baselbiet doch nicht lösen lassen, dann sei es letztlich nicht entscheidend, wer am Ende die Steuern erhöhe. Das derzeit etwas unfreundliche Miteinander zwischen Gemeinden und Kanton beunruhigt den Finanzdirektor nicht. Die Verteilkämpfe seien in finanziell schwierigen Zeiten eben härter als in guten.
Man darf ja nicht meinen, dass nur der Kanton zurzeit Finanzknappheit hat. Es sind auch viele Gemeinden, die Finanznot leiden. Und von dem her ist es natürlich klar, dass jeder vorab auch für seine Finanzen schauen muss.
Eines ist aber auch klar. Es hilft dem Baselbiet in seiner Finanzkrise sicher nicht weiter, dass sich Gemeinden und Kanton vor Gericht oder mit Volksabstimmungen bekämpfen.
Rendezvous 8 Minuten vor 1. Wenn alles billiger und billiger und noch billiger wird, dann spricht man von einer Deflation. Und eine Deflation ist das Schreckgespenst der Ökonomen, weil sie streng nach Lehrbuch schlecht ist für eine Volkswirtschaft. Denn niemand kauft ein in der Hoffnung, die Preise würden noch tiefer sinken. Jetzt geht dieses Deflationsgespenst wieder um, auch in der Schweiz. Doch unser Land hält sich nicht ans Lehrbuch. Es profitiert sogar von der aktuellen Deflation. Und das ist doch ziemlich überraschend. Philipp Meyer.
Man könne sich kaum an eine Zeit erinnern, in der Herr und Frau Schweizer im Laden mehr für ihren hart verdienten Franken bekommen hätten als heute, erklärt der Chefökonom der UBS, Daniel Kalt.
Wir hatten über die letzten Jahre jeweils etwa 1% Nominallohnzuwachs im Schnitt für die Arbeitnehmenden. Wenn dann gleichzeitig die Preise noch um 1% sinken, wie sie es momentan tun, dann bedeutet das 2% reale Kaufkraftzuwächse. Und das stützt einfach den privaten Konsum weiterhin in der Schweiz. Die Leute geben weiterhin das Geld aus.
Zwar steigt die Arbeitslosigkeit derzeit leicht und es stimmt auch, dass der Verlust des Arbeitsplatzes im Sorgenbarometer von Frau und Herr Schweizer ganz oben steht. Dennoch verhalten sich die Schweizerinnen und Schweizer derzeit nicht so, als würde ihnen diese Situation wirklich Angst machen. Und genau das ist für die Binnenwirtschaft derzeit ein Segen. Die Schweizer nutzen die tieferen Preise auch, um langfristige Investitionen zu tätigen, zum Beispiel Möbel, Heim, Elektronik oder Autos zu kaufen. So unterstützen sie heimische Händler und auch Arbeitsplätze. Ebenfalls geholfen hat die Zuwanderung. Die Zahl der Konsumentinnen und Konsumenten ist in den letzten Jahren insgesamt stark angewachsen. Dies alles hilft mit, der Schweiz trotz schwierigem Umfeld ein kleines Wirtschaftswachstum zu bescheren. Eigentlich wäre die Situation in der Schweiz sogar noch besser als sie ist, meint der Leiter der Konjunkturforschungsstelle KOF, Jan Eckbert Sturm. wenn die Schweizer ihre Einkäufe nicht so oft im grenznahen Ausland tätigten.
Es ist natürlich so, dass ein Teil von diesem Kaufkraftseffekt ins Ausland verpufft, so gesagt. Das bleibt nicht in der Schweizer Wirtschaft hängen. Und die Schweizer Wirtschaft umgekehrt hat natürlich zu kämpfen mit diesem Preisdruck. Die sehen ihre Margen in Gefahr.
Problematisch würden sinkende Preise für die Schweizer Wirtschaft nur dann, wenn die Wirtschaftslage plötzlich massiv schlechter würde. Eine neuerliche Krise in den USA oder in Deutschland mit erneut großen Auswirkungen auf den Schweizer Franken und desaströsen Folgen für die Exportwirtschaft. Daniel Kalt sagt:
Gefährlich kann eine Deflation dann werden, wenn die Wirtschaft wirklich in eine tiefe Krise oder in eine Rezession fällt. Dann kann sich natürlich schon eine Zukunftsangst breit machen.
Dann würden die Schweizerinnen und Schweizer möglicherweise ihr Geld in den Tresor legen, in der Hoffnung, dass die Preise in Zukunft weiter sinken. Dann hätten Firmen das Geld für neue Investitionen nicht mehr und der Teufelskreis wäre in Gang gesetzt. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner scheinen Vertrauen in die Zukunft der Schweizer Wirtschaft zu haben und kaufen weiter ein. Wohl nicht zu Unrecht, denn sowohl das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO wie auch die KOV prognostizieren für 2016 und 2017 sogar eine leichte Erholung der Konjunktur.
Gerichtsarbeit ist oft ziemlich gewöhnlich und unspektakulär. Nicht so in diesem Fall, den heute Richter in Frankreich besprechen. Sie müssen nämlich darüber urteilen, ob ein Computerspiel die Ehre des angolanischen Rebellenführers Jonas Savimbi verletzt. Der Mann ist seit 16 Jahren tot. Call of Duty Black Ops 2 heißt das Spiel. Savimbis Kinder sagen, im Spiel werde ihr Vater als Barbar und Dummkopf dargestellt. Real existierende Personen als Figuren in einem Computerspiel, das gibt immer wieder mal Probleme, weiß Jürg Tschirn von der SRF Digitalredaktion.
Here I come, my brothers! Fight, my brothers!
Der da seine Brüder zum Kampf aufruft, ist Jonas Savimbi. Nicht in echt allerdings, sondern als Figur im Kriegsspiel Call of Duty Black Ops 2. Doch die Spielfigur sieht dem echten Savimbi täuschend ähnlich. Groß und kräftig, in Kampfuniform mit Beret auf dem Kopf, schwarze Vollbart und breite Nase. Der Savimbi im Game spricht dasselbe Englisch wie der echte Jonas Savimbi. Nur kannte der auch leisere Töne, wie in diesem Interview von 1988 aus der Sendung Rundschau des Schweizer Fernsehens.
There is no military solution to the problem of Angola, which is a good thing.
Für das vom Bürgerkrieg geplagte Angola gäbe es keine militärische Lösung, meinte Savimbi damals. Im Game sieht das anders aus. In einer Szene, die Ende der 1980er Jahre spielt, schreckt der Rebellenführer auch nicht davor zurück, einen Gegner selbst mit der Machete zu töten. Drei Kinder Savimbis haben deshalb gegen die Macher des Games geklagt. Ihr Vater werde als gewaltverherrlichender Barbar dargestellt, was nichts mit der Realität zu tun habe. Sie verlangen deshalb vom Spielentwickler Activision 1 Million Euro Schadenersatz. Die Anwälte der Firma halten dagegen, die Darstellung Savimbis sei im Vergleich zur Realität noch schmeichelhaft. Kriegsverbrechen des umstrittenen Rebellenführers seien mehrfach dokumentiert. Die Verwendung real existierender Personen in Computergames hat schon mehrmals zu Klagen geführt. Etwa das Auftauchen des Zweitweltkrieg-Generals George Patton im Strategiespiel History Legends of War. Auf ein Urteil wartet auch die Schauspielerin Lindsay Lohan. Sie hat geklagt, weil sie der Meinung ist, die Figur der Lacey Jones im Game Grand Theft Auto V sei nach ihr gestaltet und verletze ihre Persönlichkeitsrechte.
Who am I? Hello, take another look. I'm Lacey Jonas.
Auch Call of Duty Black Ops 2 ist schon einmal ins Visier der Justiz geraten. Der ehemalige Diktator Panamas, Manuel Noriega, hat Activision im Juli 2014 verklagt. Grund auch hier, dass er sich im Game unvorteilhaft dargestellt fühlte.
This is not a deal. Call your boss.
Das zuständige Gericht in Los Angeles wies die Klage aber ab. Es stellte fest, die Spielemacher hätten genug eigene Kreativität in die Spielfigur Noriegas fließen lassen, sodass die Darstellung durch Meinungs- und Pressefreiheit geschützt sei. Noriegas Persönlichkeitsrechte mussten zurückstehen. Activisions Anwalt, der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, zeigte sich mit dem Urteil sehr zufrieden. Wäre Noriega als Sieger aus dem Verfahren gegangen, so Giuliani, hätte fortan jede Figur von historischer Bedeutung verhindern können, in Games und anderen kulturellen Werken wie Büchern und Filmen vorzukommen. Eine Form von Zensur, die sich nicht mit den kreativen Rechten eines Autoren oder einer Autorin vertrage.
Jürg Tschirn, und das Urteil im Fall Savimbi fällt im Verlauf des Tages. 13 Uhr, Made in China. Darunter verstehen wir Massenproduktion und billige Kopien. Dass China auch innovativ sein kann, davon gleich mehr im Tagesgespräch. Im ersten und vierten, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Isabel Meissen.
Die irakische Armee hat wie angekündigt eine Offensive gestartet, um die Stadt Mosul zurückzuerobern. Diese wird seit Sommer 2014 von der Terrormiliz IS kontrolliert und gilt seither als eine Art Hauptstadt der Islamisten. Der Terrorverdächtige Salah Abdeslam wehrt sich nicht mehr gegen seine Auslieferung nach Frankreich. Der mutmaßliche Attentäter von Paris will laut seinem Anwalt schnellstmöglich von Brüssel nach Paris überstellt werden. Der Kanton Obwalden darf von auswärtigen Ferienhausbesitzern nicht länger eine Tourismusabgabe verlangen. Laut einem Urteil des Bundesgerichts widerspricht diese Abgabe der Rechtsgleichheit, da Ferienhausbesitzer aus dem Kanton Obwalden sie nicht leisten müssen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.